Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Vivo-Podcasts «Das Chefgespräch». Mein Name ist Beat Balzli und ich bin der Chefredakteur der Wirtschaftswoche. Ich will mich heute mit einem Mann unterhalten, der es vom Maurersohn zum Unternehmer und Schlossbesitzer brachte und trotzdem für höhere Spitzensteuersätze und eine Vermögensteuer plädiert. Manche nennen Ernst Prost den roten Kapitalisten, andere kritisieren ihn als begnadeten Selbstdarsteller. Er ist der ehemalige Besitzer und aktuelle Geschäftsführer des Ulmer Motorenölherstellers Liquimoli. Hallo Herr Prost, schön, dass Sie bei mir zu Gast sind.
Guten Morgen, Herr Balzli. Es ist mir eine Ehre und ein Vergnügen, mit Ihnen sprechen zu dürfen.
Ja, mir auch. Bevor wir uns um die ganz ernsten Themen kümmern, zuerst mal eine Frage zu Ihrer Kondition in Corona-Zeiten. Offenbar fühlen Sie sich ja deutlich fitter als der durchschnittliche Nachwuchs, habe ich gelesen. Ich zitiere aus einem Ihrer letzten Interviews: Die Kaffee-Latte-Generation leidet ja schon nach 36 Stunden unter Stresssymptomen und muss sich dann ein Sabbatjahr nehmen. Was ist denn das Rezept eines 63-Jährigen gegen Stress? Joggen im Schlosspark oder wie machen Sie das?
Herr Walze, die reine Askese. Also ich achte noch mehr als sonst auf meine Ernährung. Alkohol ist komplett gestrichen, ausreichend Schlaf gönne ich mir, das sind manchmal nur so ein paar Minuten zwischendrin in der Arbeit, keinerlei Genussstoffe, also keine Zigaretten, nichts. Ich verhalte mich gerade wie ein Sportler, der sich auf einen Marathonlauf vorbereitet und dann kommt man mit einer guten körperlichen Konstitution auch durch psychische Problemfelder durch. Das halte ich für ganz, ganz wichtig, sich jetzt eben gesund zu ernähren, sich vernünftig zu verhalten, nicht über die Stränge zu schlagen. Dann steht man auch mal ein paar Monate solch eine anspruchsvolle und druckreiche Zeit durch.
Aber ab und zu sündigen Sie schon, haben Sie mir vorher gestanden. Sie essen ja Weißwürste, ist jetzt nicht das Gesündeste, oder? Aber das reine
Ausnahme. Also ich bin ja Bayer und da gehört die Weißwurst und auch das Weißbier.
Zu einer ausgewogenen Ernährung.
Das fällt noch unter gesund bei uns Bayern. Okay. Sie sehen, wir schieben unsere Werte, Maßstäbe hin und her, so wie wir es brauchen.
Ja, man muss flexibel sein im Leben. Mich natürlich schon Wunder nehmen würde an diesem Zitat von Ihnen, an der Kaffee-Latte-Generation. Sind Sie tatsächlich der Meinung, dass die nächste Generation oder die kommende Generation wirklich so verweichlicht ist?
Ja, Herr Balzli, das ist auch meine Erfahrung, die ich machen kann im täglichen Leben, in der Arbeit natürlich auch. Gehen Sie mal bitte davon aus, ich bin jetzt noch kein so alter Sack, nur ein bisschen alt, 63. In meiner Jugend, in meiner Lehre, hatten wir noch 45 Stunden ganz normale Regelarbeitszeit. Nicht 36,5 oder 37,5, 45 Stunden. Dafür gab es im Übrigen 80 D-Mark, das wären heute 40 Euro. Und das war ganz normal. Und ich kann mich noch, weil Sie vom Maurersohn und von meinem Vater sprachen, da war die Regelarbeitszeit so kurz nach dem Zweiten Weltkrieg deutlich über 50. Dann ist man noch zum Arbeiten, zum Schwarzarbeiten noch gegangen, hat noch irgendwelche anderen Tätigkeiten vollführt. Es gab natürlich auch nicht dieses breite Freizeitangebot, wie wir es heute haben. Und von daher hatte die Arbeit einen viel größeren Raum eingenommen. Ich sage nicht, dass es gut ist. Ich sage auch nicht, dass es schlecht war. Aber ich sehe die Unterschiede in der Belastbarkeit der alten Schlachtrösser, zu denen ich mich zähle, und der Youngsters, der jungen Generation, die doch, ja, Sie haben das Wort verweichlicht in den Mund genommen, die gibt es in der Tat, ne? Ich sehe im Übrigen auch Unterschiede geschlechtsspezifisch in der Stressstabilität der Menschen. Ich umgebe mich gerne mit Damen in der Firma, mit Kolleginnen, weil die, wenn es hart auf hart kommt und knallt und Stress entsteht, das kann man ja nicht vermeiden, einfach besser damit umgehen können als mancher Mann, der da gleich in großer Aufregung und dann in große Ausregung ausbricht, okay, und sagt, oh Gott, alles so schlimm. Ne?
Okay, Frauen, also die Frauen sind viel härter im Nehmen in ihrer Firma.
Stressstabiler. Okay. Nicht nur in meiner Firma, wir haben auch Kundinnen, wir haben auch Geschäftspartnerinnen in der ganzen Welt im Übrigen. Also die Männer neigen meiner Erfahrung nach eher schneller zum Verzweifeln als Frauen. Mag auch in der Natur unserer Geschlechter liegen.
Wenn Sie sagen, die nächste Generation sei nicht mehr so belastbar, ist ja ein hartes Pauschalurteil. Meistens ist ja das Klischee nicht so belastbar.
Ja, da haben Sie recht.
Aber was ich mich fragen würde, ist, Sie glauben, so ein Aufstieg, wie Sie ihn geschafft haben, vom Maurersohn zum Multimillionär, das würden Sie den Leuten heute nicht mehr zutrauen?
Herr Walter, also Sie haben völlig recht, man darf nicht pauschalieren und es war jetzt alles ein bisschen grob gezimmert, was ich da von mir gebe, aber es sind Tendenzen da, das können Sie jetzt ja gar nicht aus der Welt schaffen, diese Theorie von mir. Wenn Sie angucken, wie die Arbeit heute auch an Stellenwert verloren hat in unserer Gesellschaft. Früher war die Arbeit nahezu ein und alles. Warum? Weil man auch musste, diese Generation nach dem Krieg, so wie ich, wenn ich nicht gearbeitet hätte von in der Früh bis Abend, dann wäre halt nichts entstanden, was Sie gerade aufgezählt haben. Mein Sohn, ne, der gehört schon zu dieser verweichlichten Generation, der ist fleißig und macht und tut, aber der weiß, der ist schon in ein gemachtes Nest hineingeboren. Das ist ein gewaltiger Unterschied, ob eine Generation wieder aufbauen muss, was vorher zerstört wurde, oder ob eine Generation alles vorfindet, was die Vorväter eben schon gestaltet haben. Das trifft für die ganze Infrastruktur zu, das trifft auch für Privatvermögen zu, für Familienbesitz und. Mhm. Ich wäre wahrscheinlich auch nicht der Kämpfer geworden und der Reißer, der ich bin, wenn ich in ein gemachtes Nest 60 Jahre später geboren wäre. Das ist ganz natürlich, ne?
Apropos Kämpfer.
So, jetzt zu Ihrer Frage nach Startups. Ich sehe sehr wohl die Möglichkeit, dass auch heute noch junge, ehrgeizige, engagierte Menschen in der Selbstständigkeit zu großem Erfolg kommen können. Möglicherweise nicht mehr mit einer Ölfabrik und auch nicht mit irgendeiner Kfz-Werkstatt, aber was heute möglich ist im Internet, in der Welt, ist fantastisch, ne? Diese Möglichkeiten, die es heute gibt. Ich denke nur an eine Handvoll Influencer, die ich persönlich kenne, die sind ruckzuck sind die vermögend geworden, indem sie nichts anderes gemacht haben, wie diese neuen Möglichkeiten, das Selbstständigmachen auszunutzen.
Aber
die
so
Berufe
eine
haben sich geändert.
Das stimmt, genau. Aber so eine klassische Tellerwäscherkarriere, wie Sie sie gemacht haben, das ist ja beinahe der American Dream, in Ihrem Fall der German Dream, wäre das heute überhaupt noch möglich? Ist das noch machbar in dieser Gesellschaft, wo teilweise unheimlich auf Ausbildung gesetzt wird etc.? Also so wie Sie von der Pike auf zum Multimillionär, ist das noch machbar heute? Was glauben Sie?
Ja, warum denn nicht, Herr Walzli? Unsere Systeme sind doch noch viel durchlässiger geworden als früher. Ich meine, die gesellschaftlichen Schranken, die sind nicht mehr so hoch wie früher. Ich kann mich früher noch erinnern, als ich mich in der Schule, in der Volksschule gemeldet habe und gesagt habe, ich möchte aufs Gymnasium gehen. Das war so in der 4. Klasse. Dann haben die alle gelacht. Ne? Als Maurersohn war es einfach nicht möglich. Da waren eher Restriktionen da. Wir hatten in Deutschland keine Lehrmittelfreiheit. Also die Bücher hätten meine Eltern noch kaufen müssen, um mich da aufs Gymnasium zu schicken. Da war elitäres Denken da. Heute haben wir sehr wohl eine durchlässige Gesellschaft, auch wenn oft das Gegenteil behauptet wird, durch unsere sozialen Systeme, durch die Unterstützung, die junge Menschen bekommen, schon in der Schule, dann auch in der Ausbildung, um einen Weg zu gehen, der natürlich auch selber aktiv beschritten werden muss. Ne? Aber wie gesagt, wenn alles da ist, schauen Sie, wir waren nach der, ja, gierig waren wir, hungrig waren wir. Ich wollte raus aus diesem Milieu, ich wollte was haben, ich wollte was besitzen, ich wollte ein Motorrad, haben ein Haus, ich wollte in Urlaub fahren und. Das war alles nicht selbstverständlich. Ich habe noch für ein Bier extra am Mofa von meinem Nachbarn schrauben müssen, damit ich mir ein Bier und eine Pizza leisten kann. Das erzähle heute mal einem Jungen, dass man für sowas sich extra krumm machen muss, was selbstverständlich ist, ne?
Aber
da darf man auch den Jungen den Vorwurf nicht machen. Es haben sich einfach die Zeiten geändert. Dieser Hunger, dieser Erfolgshunger oder diese Wünsche, diese ganzen materiellen Bedürfnisse, die wurden ja bereits befriedigt.
Aber eins ist, glaube ich, klar. Mit Ihrer Art, politisch unkorrekten Klartext zu reden, Damit kämen Sie heute jedenfalls nicht mehr so weit. In einem DAX-Konzern würde man Sie, glaube ich, dafür zuerst vierteilen und dann rauswerfen.
Warum? Also ich verwahre mir jetzt dagegen, dass ich politisch unkorrekt formuliere. Ich bin, glaube ich, nach wie vor fair und anständig und auch in der Wortwahl für einen Bayer zumindest sehr vernünftig.
Aber doch sehr kantig, sehr kantig. Also ich meine, in vielen
Leuten... Naja, viele aber das dürfen Sie nicht mit unkorrekt, das dürfen Sie nicht mit unkorrekt verwechseln, wenn einer seine Gedanken formuliert oder seine Überzeugungen, für die ich stehe. Und es ist halt so, bald Sie mit 63 haben Sie nicht mehr viel zu verlieren. Von der Bühne kann mich kein DAX-Konzern jagen. Deshalb habe ich dieses große Glück, meine Meinung frei äußern zu können, ohne dass ich Restriktionen zu befürchten habe seitens irgendwelcher politischen oder wirtschaftlichen Verbände oder Aktionäre oder irgendwas. Da fühle ich mich auch sehr wohl in dieser Rolle, sagen zu können, als Freigeist, was ich mir denke.
Aber damit sind Sie ja eine ziemliche Ausnahme. So viel gibt's nicht in diesem Land. Warum haben Sie das Gefühl, warum traut sich kaum noch einer in der Chefetage heute so richtig seine Meinung zu sagen?
Schauen Sie, ich bin ja auch ein Chef, ne? So wie Sie in der Wirtschaftswoche, so bin ich bei meiner Liqui Moly mit 1000 Leuten ein Chef. Und ich nehme sehr viel Rücksicht auf alle, auf jeden. Aber ich weiß auch, dass man ab und zu mal klare Kante zeigen muss. Und das tut halt nicht jeder, weil sie ziehen natürlich da auch Negatives an, sie bekommen Widerspruch. Das ist auszuhalten, das ist in einer Demokratie und in einer Firma ganz normal. Aber es kommen natürlich auch Leute dann auf einem zu, die ganz grob und ganz massiv mit einer anderen Meinung aufwarten. Und es hat dann nichts mehr mit einem feinen Diskurs zu tun, mit einem Meinungsaustausch, sondern da geht es dann schon mal auch zur Sache. Und genau das möchten halt viele Menschen vermeiden und äußern sich eben nicht mehr so klar und so deutlich zu gewissen Themen. Und wenn ich halt als angestellter Vorstandsvorsitzender auf meine Aktionäre, auf meinen Aufsichtsrat, auf meine Kunden, auf alle Rücksicht nehmen muss oder will, dann habe ich wenig Spielraum, meine eigene Meinung knallhart zu vertreten. Ich im Gegenteil habe das Glück, dass ich auf niemanden in der Form achten muss und deshalb frei und unabhängig wie ein Freigeist einfach sagen kann, was ich mir denke.
Sie haben so
das ist schön, ich kann Ihnen das nur empfehlen, Herr Balzli. Machen Sie sich wirtschaftlich unabhängig, dann können Sie auch Ihre Gedanken formulieren und dafür auch eintreten und dann auch Interviews geben, in denen Sie mit kritischen Fragen konfrontiert werden.
Darum bin ich Journalist geworden. Bis jetzt wurde ich noch nicht sanktioniert, auch wenn meine Kommentare teilweise sehr scharf sind. Ich hoffe, das bleibt so. Sie haben es vorher betont, ja, wenn man dann so Klartext redet, da kommt auch mal was zurück, manchmal wird es dann auch unschön und dann ist es nicht mehr ein gepflegter Diskurs. Kam Ihnen da eine spezielle Situation in den Kopf? Also haben Sie da mal was
Unschönes erlebt? Also das erspare ich jetzt unseren Hörern, hier in die Tiefe zu bohren, da kommt man auf nichts Gutes. Ich gebe Ihnen ein sanfteres Beispiel, weil ich ja auch für einen höheren
Mindestlohn... Jetzt machen Sie uns so spannend, jetzt sind wir so...
Ich bin ja auch schon schlauer geworden, Herr Balzli, okay, was ich sage. Es hat ja alles auch mit Aktion und Reaktion zu tun. Ich gebe Ihnen ein Beispiel jüngst, weil ich ja wieder für einen höheren Mindestlohn eintrete. Da habe ich auch Ihren Kommentar gelesen. Das finden Sie jetzt nicht so lustig, weil dann die Lohnkosten in Deutschland so steigen, dass wir angeblich nicht mehr wettbewerbsfähig werden in der Welt. Ich hingegen sage, wenn ein Unternehmen nicht in der Lage ist, seinen Arbeitern und Angestellten einen vernünftigen Lohn zu bezahlen, mit dem dieser Arbeiter, der die Gewinne erzeugt hat, auch leben kann und seine Familie ernähren kann, dann ist an dem Geschäftsmodell was falsch. Und wenn wir in Deutschland, in einem Hightech-Land, nicht in der Lage sind, Menschen mindestens 12, 13 oder 15 Euro die Stunde zu bezahlen, dann ist auch was falsch an dem System. Und es ist noch schlimmer und noch falscher, wenn der Staat Systeme anbietet, übers Aufstockergeld zum Beispiel, Lohnkosten zu drücken, die dann subventioniert werden von der Allgemeinheit. Was glauben Sie, was Sie für solche Thesen und für solche Bekenntnisse dann an Kritik bekommen? Genau aus dem Lager von Unternehmen, die mit diesem Modell nicht einmal Mindestlohn zu zahlen oder gerade mal den Mindestlohn zu bezahlen, ihr Unternehmen umtreiben.
Die schreiben Ihnen dann Briefe oder rufen an? Oder was muss ich mir vorstellen?
Da kriegen wir Briefe, da gibt es E-Mail, da gibt es natürlich eine heiße Diskussion, wie ich sowas sagen kann. Ne? Oder wenn ich sage, Vermögensteuer sollte man wieder einführen oder den Soli für die Reichen sollte man bitte nicht abschaffen. Also da bin ich schnell mal verortet in einem politischen Lager, wo ich mich selber gar nicht sehe. Also auch da bin ich ein Freidenker, ich gehöre keiner Partei an. Ich denke, sowohl rote als auch schwarze, als auch grüne, als auch gelbe Politik muss sein, gehört zusammen und darf nicht nur einseitig ausgerichtet sein. Aber wenn Sie heute für einen höheren Mindestlohn plädieren und Unternehmen leben von Niedriglöhnen und gestalten damit ihre Profitabilität, ja, dann treten Sie denen auf die Füße. Dann ist doch klar, dass der sagt, Prost, was sagst denn du da? Du beschmutzt ja das Unternehmerlager. Ne? So in die Richtung geht es dann schon mal ab und zu.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Bleiben wir noch ein bisschen bei Ihrem Klartext, klare Kante. Die klare Kante, die kriegen ja teilweise auch Ihre Mitarbeiter dann zu spüren, oder? Das haben Sie auch schon ab und zu mal zugegeben. Da wird dann mal jemand lautstark zusammengestaucht. Zeugt das von Respekt gegenüber Ihren Mitarbeitern?
Ach, Herr Balzli, hör doch auf, Herr Balzli, da jetzt einen so einen Punkt rauszuziehen, wenn ich mal einem sage, ja, Herrschaft, Zeiten einmal, jetzt mach halt das einmal richtig, da können Sie doch jetzt nicht davon ableiten, dass ich 30 Jahre lang 1000 Mitarbeiter zusammenstauche. Das sind so Einzel...
Das habe ich nicht behauptet.
Ja, aber es klingt dann so, ne, wenn Sie das
ab
thematisieren...
Und zu.
Nein, auch nicht ab und zu, Herr Balzli. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal Leute zusammengestaucht habe bei mir. Gehen Sie mal in den Laden rein und fragen Sie mal meine 1000 Leute, wie ich bin. Da werden Sie also solche Aussagen nicht finden. Ich kümmere mich um meine Leute, das geht hinein bis ins Private. Ich bin der klassische Patron, der Patriarch, der sich um die Firma kümmert, um die Leute kümmert. Wir haben keine Fluktuation im Haus, Herr Balzli. Wir haben Menschen, die mir ihre Kinder anvertrauen, also Lehrlinge auszubilden, die dann auch in das Unternehmen eintreten. Das Ganze nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Herr Balzli, jetzt mal ehrlich, glauben Sie, dass die Ihre Kinder zu uns in die Ausbildung schicken würden, wenn ich so ein Hau drauf wäre, der die Leute zusammenfaltet? Und ekelhaft wäre, auch nur manchmal, weiß ich also weit, weit von mir.
Ich habe Sie nur zitiert.
Natürlich muss in einem Unternehmen, wenn ich das noch anfügen darf, auch ein Zug rein, da muss Disziplin rein, da muss natürlich auch gearbeitet werden, ganz klar. Und da muss man dann auch mal hier klare Kante sagen, wie ein Fußballtrainer, der halt seinem Sturm auch mal sagen, man muss, komm, jetzt lauf ein bisschen und schieß mal ein Tor. Das bleibt nicht aus. Herr Walter, ich habe in meinem ganzen Leben noch keine einzige Abmahnung geschrieben. Da hole ich mir den Menschen, um den es geht, lieber an meinen Tisch und dann sprechen wir halt Tacheles. Menschlich, liebevoll, aber natürlich auch klar. So, das ist mein Führungsstil. Großes Kümmern, großes Sorgen um die Menschen, helfen, wo immer ich helfen kann, bis hinein ins Private. Und dadurch ist der Laden auch so erfolgreich. Nicht vom Zusammenfalten und nicht vom Zusammenstauchen.
Liebevoll Tacheles sprechen, das merke ich mir.
Das ist schön, Herr Balzli, das gefällt mir, das unterschreibe ich.
Liebevoll
Tacheles.
Ja, eine schöne Formulierung, womit wir bei einem Mann wären, den Sie, glaube ich, sehr gut kennen, den Schraubenkönig Reinhold Wirth. Der gehört ja auch zu denjenigen, die kein Blatt vor den Mund nehmen, oder? Sagt klar seine Meinung. Das Geheimnis seines Erfolgs bringt er gerne so mit dem Wort schaffen, ganz simpel auf den Punkt. Ich hatte ihn im Januar beim Weltmarktführertreffen der Wirtschaftswoche auf dem Podium zusammen mit seiner Tochter. Das war unheimlich amüsant, wie sich die beiden dauernd geneckt haben. Und das wirkte alles sehr bodenständig. Herrn Wirth haben Sie ja vor wenigen Jahren Ihre Firma verkauft. Ist das so ein Seelenverwandter für Sie oder vielleicht sogar ein Vorbild?
Also jetzt mal vorneweg, Sie werden es nicht glauben oder vielleicht doch oder vielleicht auch drüber lachen. Der Herr Professor Wirth und ich, wir treffen uns vielleicht alle 2 Jahre einmal und mehr ist auch gar nicht notwendig, obwohl ich ihm vor 3 Jahren die Firma verkauft habe. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja. Dieses Verhältnis ist geprägt von großem Respekt und von noch mehr Vertrauen. Also man könnte jetzt auf Bayerisch, Schwäbisch sagen oder auf Schweizerisch, er vertraut mir und darum lässt er mich arbeiten. Und ich vertraue ihm, dass die Firma in guten Händen ist. Warum habe ich sie an Professor Wirth oder an seinen Konzern verkauft? Im Alter von 63 muss man sich auch schon mal mit dem Tod auseinandersetzen. Es gibt ein Testament bei mir und es gibt eine Überlegung, was passiert mit der Firma, wenn mir was passiert. Wenn ich sterbe, unverhofft durch einen Unfall, was machen die Leute dann? Und ich wollte immer vermeiden, dass die dann alle dumm an meinem Grab stehen, inklusive die Familie, und nicht wissen, wie es weitergeht. Deshalb habe ich frühzeitig für klare Verhältnisse geschafft. Und die Formel heißt, damit der Firma nichts passiert, wenn mir was passiert. Deshalb habe ich unser Unternehmen, die Firma Liqui Moly, angedockt an den Flottenverband von Reinhold Wirth, der hat ja 400-500 Firmen. Und damit ist die Sicherheit gegeben für die Zeit nach mir, dass das Unternehmen Liquid Moly weiterhin besteht, so wie sie seit 60 Jahren besteht, diese Firma. Und darüber freue ich mich und habe jeden Tag einen Mordspaß dran, wenn ich sehe, wenn ich weiß, dieser Firma kann nichts passieren, auch wenn ich sterben muss. Aber jetzt klingt es vielleicht auch ein bisschen pathetisch für Sie, aber ein guter Unternehmer, zu dem ich mich gern zählen möchte, der denkt halt auch über den Tag hinaus und auch über sein eigenes Leben hinaus. Mhm. Ist auch der Unterschied zwischen dieser Quarterly Reports Mentalität amerikanischer Unternehmen und einem deutschen Familienbetrieb.
Aber jetzt muss ich doch nochmal nachfragen. Jetzt mal ganz ehrlich, Herr Prost. Also kein Patron dieser Welt und schon gar kein Selfmade-Man wie Sie, einer sind, verkauft doch freiwillig seine Firma, wenn er nicht muss. Also warum haben Sie es wirklich getan? Gab es noch ein Schlüsselerlebnis?
Ja, Herr Balzli, jetzt, ich weiß schon, Sie wollen mir jetzt provozieren.
Nein, das würde ich nie tun.
Emotionen. Aber wenn Sie mich jetzt schon fragen, jetzt mal ganz ehrlich, dann unterstellen Sie mir schon, lieber Herr Balzli, dass ich vorher nicht ganz ehrlich war.
Ich habe schon so viele Patrons interviewt und die würden das nie tun. Darum bin ich total gespannt.
Herr Balzli, ich gebe Ihnen eine Geschichte. Falls es dann immer noch nicht glauben, kann ich Ihnen jetzt aber dann auch nicht helfen. Sie müssen meinen Worten vertrauen, Sie müssen mir glauben, es gibt keine Not, ich habe nicht verkaufen müssen. Es gibt keinen anderen Grund, als die Überlebenssicherung dieser Firma zu gewährleisten. Schauen Sie, was hätte ich denn sonst machen sollen? Irgendwann sterben? Wie geht denn das dann weiter? Ich habe einen Sohn, der ist 28, der hat da nichts mit am Hut mit dieser Firma.
Der gehört ja zur Kaffee-Latte-Generation, oder? Dem haben Sie es vielleicht zugetraut.
So viel Kaffee-Latte macht er gar nicht. Okay. Der hat eine Lehre als Maurer gemacht und macht jetzt nochmal eine Lehre als Hotelkaufmann. Und das ist eher seine Lebensausrichtung, die er möchte. Und ich liebe meinen Sohn viel zu sehr, Herr Balzli, als dass ich ihn da reindrücken würde in so eine Nachfolgestruktur, wo er dann unbedingt genauso dressiert werden muss, wie sein Vater das war. Ich hatte das große Glück, ich bin da reingewachsen. Die Liquid Moly war ein kleiner Provinzladen, als ich vor 30 Jahren anfing. Und jetzt sind wir halt mitgewachsen, auch die Mannschaft, die seit 30 Jahren mit mir kämpft, in Regionen hinein. Das beherrschen wir alles, weil wir eben mit den Aufgaben auch gewachsen sind. Ein neuer Mensch, und wenn es mein Sohn wäre, da oben rein, er hätte keine Chance, der würde kaputt gehen. Ne? Und warum soll er das meinem Sohn auch antun? So, der kann jetzt frei leben, kann seine Berufe wählen, hat ein vernünftiges, schönes Leben vor sich. Wunderbar.
Jetzt habe ich es begriffen. Ihr Sohn baut ihr Schloss dann um zu einem Schlosshotel und die Firma bleibt bei Wirth.
Nein, Herr Balzli, das ist der große Masterplan. Sie haben es immer noch nicht begriffen. Nein, Masterplan, den schreibt nur einer und der heißt... Das ist unser Gott, Herr Balzli. Und ich versuche mit meiner Familie und mit den Geschehnissen hier irgendwo zurechtzukommen. Aber ich mag auch nicht festhalten an irgendwas, bis ich dran kaputt gehe. Jetzt erzähle ich Ihnen schnell die Geschichte, die ist wichtig zum Verstehen. Die Serengeti, das ist eine Wüste. Und da hat Professor Chimek vor vielen Jahren in Schwarz-Weiß noch einen Film gedreht über diese Tiere und über die Menschen, die da leben. Da gibt es ein Volk, die wollen einen Affen fangen. Zu dem Zweck bohren die in einen hohlen Baum ein Loch. In dieses Loch kommt eine süße Frucht. Der Affe riecht dies und will die Frucht haben. Und das Loch ist gerade so groß gebohrt, dass der Affe mit seiner Hand, mit seiner Faust reinkam. Dann nimmt er die Frucht und dann wird die Faust und die Hand größer und er kann sie nicht mehr rausziehen. Und in dem Film, ja, es ist gemein, es ist eine Fangmethode. Ne? Diese Völker in der Kalahari-Wüste war es, glaube ich, nicht Serengeti, ich glaube, war Kalahari. Ist Schwarz-Weiß-Film, ist schon eine Weile her. Auf alle Fälle sieht der Affe sogar in dem Film, wie der Mann kommt, der Jäger kommt und er weiß genau, jetzt schlägt mein letztes Stündchen, aber der Affe ist zu blöd loszulassen. Er lässt nicht los, er hält die Frucht, weil er die ums Verrecken haben will, lässt nicht los und nimmt dadurch natürlich in Kauf, dass er gefangen wird und dann dem Verzehr zugeführt wird. Ne?
Also Sie wollten kein Affe sein.
Ich will kein Affe sein, ich will loslassen und mich nicht fangen lassen durch irgendeine materielle Gier. Wenn man loslassen kann, Herr Balzli, hat man viel gewonnen im Leben. Glauben Sie es mir. Also die Geschichte hat mir mein ganzes Leben begleitet. Man muss einfach auch mal verzichten können, loslassen können. Dann kann man etwas viel Größeres damit erreichen, in meinem Fall zum Beispiel meine Freiheit, die Unabhängigkeit, mit ihnen sprechen zu können, wie mir der Schnabel gewachsen ist und natürlich auch die Sicherheit erzeugt zu haben für 1000 meiner Mitunternehmer, meiner Kolleginnen und Kollegen in der Firma, 10.000 Kunden in der ganzen Welt, die alle davon abhängen, dass es nach mir auch weitergeht.
Gut, jetzt habe ich schon was Zweites gelernt. Zuerst liebevoll Tacheles reden und das Zweite ist jetzt das Affentheorem. Das werde
loslassen
ich auch nicht,
können.
Das werde ich jetzt auch nicht mehr vergessen. Wir haben jetzt immer um Ihre Firma geredet, so drumherum, aber nicht richtig. Wie geht es denn gerade Ihrer Firma? Oder wir stehen in einer der größten Krisen, eine riesige Rezession bahnt sich an. Wie ganz groß sie wird, weiß man noch nicht genau, aber es wird auf jeden Fall schlimm. Wie steht Ihre Firma da? Wie geht's ihr?
Super, endlich, Herr Balzli, kommen wir jetzt zu meiner Lieblingsdisziplin der Arbeit. Jetzt haben Sie mich filetiert, geröntgt, durchleuchtet. Es ist wunderbar, macht mir auch Spaß. Aber jetzt zur Lieblingsdisziplin, das ist die Arbeit. Ja, uns geht's, ich will sagen, uns geht's gut. Klingt irgendwie auch wieder komisch, aber wir arbeiten wie die Wilden Tag und Nacht. Das können Sie auch wörtlich nehmen, 24 Stunden, 7 Tage die Woche, um das Schlimmste zu verhindern. Durch die Krise hervorgerufen. Das ist nicht so einfach, aber es macht Spaß. Wir sind lauter Workaholics und haben Mordsfreude dran.
Wo ist denn der Umsatz gerade verglichen zum Vorjahr? Was würden Sie sagen?
Jetzt passen Sie auf, wir haben im März, April und Mai haben wir ein heftiges Minus von 30-35% wegstecken müssen. An der Stelle füge ich ein, keine Kurzarbeit, keine Entlassungen, nichts dergleichen habe ich begonnen. Das war meine große Zielsetzung, egal wie fett, egal wie gefährlich diese Krise ist. Bei mir geht keiner vom Bord, keine Entlassungen, keine Kurzarbeit, keine Staatsknete einholen, egal in welcher Form. Lieber verzichte auf mein Gehalt, lieber reduzieren wir die Gewinne, aber wir gehen nicht hier jammern und betteln mit einem großen Klingelbeutel nach Berlin oder nach München oder sonst wohin, um uns aus dieser Bredouille zu befreien. So, und deshalb haben wir sehr viel getan. Trotzdem hat man ein Minus im Umsatz, hatte ich gerade geschildert. Jetzt, Juni, habe ich aktuell, habe heute früh nochmal reingeschaut in die Faktura von gestern. Wir sind unterwegs mit einem Plus von 20% gegenüber Vorjahr. Also ich sehe jetzt bereits nicht nur Erholung, sondern ich sehe jetzt bereits die Früchte unserer Arbeit, die wir jetzt, seit die Corona-Krise ausgebrochen ist, ernten können wir es noch nicht, aber ich sehe deutlich Land. Ne?
Rechnen Sie mit Gewinn Ende des Jahres?
Natürlich. Das Jahr ist ja erst zur Hälfte rum, wir haben Halbzeit. Ich kann auch immer nicht verstehen, wenn man jetzt schon hier verzweifelt ist und geht nichts mehr und alles ist so schrecklich und man weiß gar nicht, wie es ausgeht und die Marktforscher, die überschlagen sich mit ihren Prognosen, wie schlimm das noch alles sein wird und dabei lässt man außer Acht, dass Wirtschaft erstens mal viel mit Psychologie zu tun hat und zweitens noch viel mehr mit Arbeit, mit harter Arbeit, mit Kämpfen, mit Gas geben, mit sich aufbäumen. Herr Walzle, wenn Sie das jetzt sehen würden, wie oft wir hier in unserem Geschäftsfeld mit Anrufbeantwortern verbunden werden und dann heißt es, oh, es ist Kurzarbeit. Letztes Wochenende war es wieder ganz schlimm, ne? Da hatten wir in Bayern einen Feiertag, in Deutschland zum Teil auch, von Leichnam. Ja, sieh, da habe ich gar keinen mehr ans Rohr gekriegt. Also auch bei Lieferanten, wo wir noch was bestellen wollten, Anzeigen buchen wollten, da hieß es Kurzarbeit, da hieß es Lockdown, Homeoffice, Brückentage, Feiertage, Pfingsturlaub und, und. Also manchmal kann ich nicht die große Gegenwehr in dieser Krise erkennen bei vielen Unternehmen. Andere kämpfen ums Leben, andere kämpfen gegen den wirtschaftlichen Niedergang, vielleicht sogar gegen Konkurs und gegen den Tod, na, den wirtschaftlichen Tod. Na, da merkt man das, was los ist. Da merkt man die Gegenwehr. Die bäumen sich auf, die schaffen Tag und Nacht. Und zu Letzteren gehören halt wir. Es wäre für mich auch einfach gewesen zu sagen, komm, dann machen wir Kurzarbeit, stellen die Maschinen ab und kommen erst wieder raus aus dem Homeoffice und vom Sofa runter, wenn die Krise vorbei ist. Das ist aber nicht unsere Mentalität.
Haben zu viele in Deutschland die Mentalität? Sie haben ja gerade geschildert, das klingt ja so ein bisschen träge,
jetzt,
oder?
Wenn ich jetzt sage ja, dann sagen Sie wieder, oh, man darf aber nicht pauschalieren.
Nee, das hätte ich jetzt nicht gesagt.
Ich habe Sie jetzt schon durchschaut, wie
Lassen
das hier geht.
Lassen Sie freien Lauf, Ihrer Meinung.
Ja, ich meine, gerade durch die vielen Sicherungssysteme, die wir in Deutschland haben, wird die unternehmerische, die unternehmerische Kraft eliminiert. Man kann es ja heute ganz gut gestalten. Ne? Ich kenne Unternehmen, die haben ihre Lohnkosten drastisch gedrückt, kennen Sie auch alle, wer das ist, die Lohnkosten drastisch gedrückt, um Gewinne zu stabilisieren, indem sie die Leute in Kurzarbeit geschickt haben. Ja, das kann schon funktionieren, ne? Wenn ich meine Lohnkosten wegdrücke, zum Teil wenigstens an die Bundesagentur für Arbeit, die macht es hier in Deutschland, Kurzarbeitergeld auszubezahlen. Ja, aber Geschäft macht man damit auch nicht. Und Aufbruchstimmung ist auch was anderes.
Das ist so.
Das ist doch ganz klar, ne?
Was Sie erzählen vom Juni ist ja sehr interessant, wenn Sie sagen, Sie sind jetzt schon wieder 20% über Vorjahr. Wir reden ja mit vielen Unternehmen und ja. Bei vielen klingt es jetzt so, dass Sie ja so das schlimmste Worst-Case-Szenario haben Sie schon wieder in die Schublade gepackt.
Ja.
So, der Super-GAU wird es vielleicht nicht, ja. Hat uns zum Beispiel John Kloppenburg von Peak & Kloppenburg im Podcast erzählt letzte Woche. Also das ist bei Ihnen auch so. Es ist jetzt doch nicht so dunkel, wie man dachte oder vielleicht vor 3 Monaten noch. Das ist so ein bisschen Hoffnungsschimmer.
Ich frage mich an der Stelle immer, ja, wo sind denn da die Kräfte, die Initiativen eines Unternehmertums, einer Volkswirtschaft? Es ist doch nicht alles nur berechenbar und es ist doch nicht alles nur das, was passiert. Ich meine, Wirtschaft und Erfolg ist vielmehr das, was man macht und nicht das, was passiert. Und jetzt sagen Sie mir nochmal ein Unternehmen in Deutschland, das so wie wir in dieser Krise die Werbeausgaben erhöht hat, die Anstrengungen erhöht hat, noch mehr getan hat wie in normalen Zeiten. Ich kenne kein einziges.
Ich glaube, Sie sollten sich mit Herrn Grupp von Trigema unterhalten. Der ist so.
Nö, ähnlich. Danke, habe ich keinen Bedarf.
Haben Sie keinen Bedarf?
Lass mich dessen, wir sind dermaßen unterschiedlich, da gibt es keine Gemeinsamkeiten, auch wenn die immer gerne hergestellt werden, aber das ist wie Tag und Nacht.
Da müssen wir mal ein Streikgespräch organisieren zwischen euch zwei. Das könnte sicher witzig sein.
Herr Walzl, ich habe Arbeit genug und ich habe auch Freude genug und keine Zeit für sowas. Lass mich nochmal erklären, unsere Strategie in dieser Krise und warum wir deshalb jetzt im Juni schon wieder Plus haben. Nicht, weil die Krise nicht so schlimm ist und der Worst Case gar nicht so eingetreten ist. Nein, wir haben was getan, Herr Walzl, wir haben was gemacht. Ich habe mit 1000 Leuten Vollgas gegeben. Wir haben unsere Werbeausgaben erhöht. Ich nenne Ihnen auch eine Zahl, weil es kein Geheimnis ist. Wir haben jetzt 17 Millionen Euro mehr in Werbung, Verkaufsförderung und Sponsoring gesteckt, weltweit, um unsere Marke in dieser Krise und damit unser Unternehmen weiter nach vorne zu bringen. In einer Zeit, in der meine Konkurrenten, meine Wettbewerber sich zurückgezogen haben, mit Kurzarbeitergeld, mit Homeoffice, mit Spendings canceln, also Werbegelder einfrieren. Das sind alles Maßnahmen, die passen mir sehr gut in unser Konzept. Man ist immer nur so gut, wie es der Gegner zulässt, Herr Walzli. Und wenn der Gegner jetzt nachlässt, dann habe ich die Chance, mit gleichem Einsatz oder sogar noch mit mehr Einsatz, so wie wir es tun, Marktanteile zu gewinnen, Kunden zu holen, Umsätze zu steigern. Also was jetzt im Juni passiert, ist nicht der Corona-Krise geschuldet, weil das jetzt irgendwie abflacht und die Konjunktur wieder auflebt, sondern das ist der Erfolg unserer Arbeit. Und das muss man ganz klar trennen.
Sie haben es genannt schon, das Stichwort weltweit sind Sie unterwegs. Ja. Was mich mal konkret interessieren würde aus Aktualitätsgründen, wie sieht eigentlich Ihr Geschäft gerade in den USA aus? Da grassiert ja nicht nur Corona, sondern das Land brennt auch gerade wegen der Rassismusdebatte. Wie sieht Ihr Geschäft dort aus?
Also ich habe da drüben als Geschäftsführer Liqui Moly USA mein Patenkind, der ist jetzt mittlerweile 32. Dann haben wir ungefähr 30, 35 gute Leute in Kanada und in den USA auf der Payroll. Die sind jetzt auch bei mir geblieben. Weit und breit haben sie alle ihre Leute entlassen. Das ist in den USA noch viel üblicher als hier in Europa. Wir haben unsere Leute behalten. Wir geben auch da Gas, gar keine Frage. Wir suchen immer noch neue Kunden. Wir schalten Anzeigen, wir sponsern. Wir sind bei den Chicago Bulls mit dabei als einer der großen Sponsoren. Wir schalten klassische Medienanzeigen in allen Autofahrerzeitungen. Wir besuchen unsere Kunden nicht, weil es eben nicht möglich ist, weil man nicht fliegen kann, weil man nicht raus darf. Wir telefonieren, wir machen Videokonferenzen, wir machen Schulungen. Das Business läuft ganz normal weiter. Mhm. Vielleicht an der Stelle auch etwas, damit es nicht ganz so abgehoben oder arrogant vielleicht klingt. Wir haben natürlich das Glück, Herr Balzli, dass man unsere Produkte, Motorenöle, braucht. Mhm. Auch in dieser Krise fahren noch Fahrzeuge. Nicht so viele, nicht alle, ist ganz klar. Aber LKWs fahren noch, Rettungsfahrzeuge fahren noch, Polizei fährt noch, ein paar fahren doch noch irgendwo hin und wenn es nur in die Arbeit ist. Und dieser Bodensatz an Verbrauch, Motorenöl, ne? Ohne Motorenöl können Sie kein Auto bewegen. Der hilft uns natürlich schon auch, ganz klar. Ne? Und wenn dann meine Konkurrenten sich dann auch ein bisschen zurückziehen in so einen verlängerten Frühjahrsschlaf mit Müdigkeit verbunden, dann sind das für uns die Chancen, die wir nutzen wollen.
Das ist so das alte Motto, lass nie eine gute Krise an dir vorbeiziehen, oder? Sondern nutze sie. Das machen sie offenbar in extenso.
Das habe ich von Ihnen auch schon was gelernt. Das finde ich auch gut. Ja, lass eine Krise nie ungenutzt an dir vorbeiziehen. Genau. Das schreibe ich mir jetzt gleich auf.
Sie nutzen ja die Krise wirklich intensiv, das muss man sagen. Mhm. Sie haben ja auch öffentlichkeitswirksam auf Ihr Gehalt verzichtet und Sie haben allen Mitarbeitern 1.500 Euro Corona-Prämie bezahlt. Mhm. Super Marketing, muss man da sagen, oder? Die entsprechende Werbekampagne wäre wohl teurer gewesen.
Nö, Herr Balzli, Einspruch, euer Ehren, Einspruch, euer Ehren, das hat nichts mit Marketing zu tun. Marketing mache ich ganz anders. Ne? Da schalte ich Anzeigen bei Verlagen, wie auch in Ihrem Haus, die mir jetzt 50% Rabatt geben, weil sonst keiner mehr Anzeigen schaltet. Das ist eben auch noch ein Nebeneffekt, der in der Krise sichtbar ist. Wenn ich früher für meine 17 Millionen Werbebillings, die wir jetzt bezahlen, ne, da hätte ich noch zu guten Zeiten das Doppelte zahlen müssen. Klar, weil heute schaltet keiner mehr Anzeigen und damit die Verlage nicht ganz kaputt gehen, machen sie Sonderangebote. Das ist ein normaler Prozess, das ist okay. Angebot und Nachfrage regeln den Preis. Auch das war eine sehr schöne Möglichkeit jetzt in der Krise. Auf mein Gehalt zu verzichten oder meinen Leuten eine Prämie zu geben, das ist keine Marketingnummer. Das wäre banal, jetzt sowas zu tun. Es ist halt so, dass viele meiner Leute, und ich kenne die alle, in der Familie einen Zweitverdiener haben. Und die Zweitverdiener sind in sehr, sehr vielen Fällen schon sehr früh ausgefallen, weil eben der Ehepartner keine Arbeit mehr hatte oder in Kurzarbeit musste. Weil das war der klassische Reflex, anfangs der Krise, Kurzarbeit, Entlassung. Das hat auch meine Leute getroffen, also nicht meine, sondern eben die Partner. Und dann habe ich gesagt, ja Kinder, das kann doch jetzt aber auch nicht sein. War aber so. Dann hat man mir erzählt von schulpflichtigen Kindern und was alles jetzt an Zusatzbelastungen auf die Familien zukommt und, und. Und zugleich habe ich gesehen, dass Corona natürlich auch beim Arbeiten schon eine gewisse Erschwernis mit sich bringt. Sie müssen ja mal davon ausgehen, dass bei uns in der Fabrik nach wie vor in zwei Schichten gearbeitet wurde. Das ist für diese Menschen in der Fabrik und auch im Versand, die körperlich arbeiten und anwesend sein müssen, da ist nichts mit Homeoffice, eine echte Herausforderung. Und was liegt denn da näher, als zu sagen, komm Kinder, dann packe ich da nochmal ein Geld drauf als Corona-Prämie. Und das haben wir getan. Warum 1.500? Weil der deutsche Finanzminister, der Olaf Scholz, gesagt hat, 1.500 Euro könnt ihr euren Leuten Prämie geben, und zwar steuerfrei. Ja, die Möglichkeit hat man doch dann auch gleich genutzt. Das ist aber kein Marketing-Gag. Das ist einfach das, was ich meinen Leuten, die dieses Unternehmen voranbringen und jetzt in der Krise noch weiter voranbringen, schlicht und einfach schuldig bin.
Und darum muss ich jetzt nochmal zurückkommen. Ich muss nochmal auf den Marketing-Gag. Da lasse ich Sie jetzt nicht so einfach raus. Es gibt ja harte Kritik an Ihnen. Leute, die sagen, ja, der Prost, das ist einfach ein Selbstdarsteller, der mit dieser Sozialmasche hausieren geht. Was antworten Sie denen? Also ist wirklich kein Kalkül dahinter? Ich meine, Sie erzählen es ja wirklich jedem, jeden Tag, was Sie tun. Also tue Gutes und sprich darüber. Ich meine, dass Sie diesen positiven Image-Effekt in Kauf nehmen, das ist doch fast klar, oder?
Nö, nein. Es ist mir ein tiefes Anliegen und es ist mir wirklich auch ein Kampf wert, einen kleinen Beitrag dazu zu leisten, dass Wirtschaft ganz generell menschlicher wird und dass man mehr die soziale Komponente unserer freien Marktwirtschaft betont. Darum kämpfe ich für höhere Mindestlöhne. Wie gesagt, bin dafür, dass man Vermögensteuer einführt, damit halt der Laden läuft. Es kann doch nicht sein, Herr Balzli, dass Leute in der Firma mit dem Mindestlohn abgespeist werden. Oder?
Eigentlich, Herr Balzli? Das ist richtig. Ja.
Ja, finden Sie das gut? Da kriegt dann einer 12, 13, 1400 Euro brutto raus. Wie soll denn der seine Familie durchbringen?
Das ist richtig.
Da bin ich doch kein Sozialromantiker. Da versuche ich doch nur fair und anständig zu agieren. Ich kann das in meiner Funktion, in meinem Unternehmen, weil ich eben die Entscheidungen treffen kann. Aber das ist doch kein Marketing-Gag und ist doch kein Sozialromantik und auch nicht irgendwie Widerstandskämpferlestum da, wenn ich sage, ich will meine Leute anständig bezahlen.
Naja, aber das sind Mindestlohn in gewissen Sinn erfüllt, das wird ja gar nicht bestritten. Was ich Sie frage, und Sie weichen aus, was ich Sie frage ist, ich meine, Sie sehr öffentlich wirksam, ich meine, ich habe mal nachgezählt, Sie geben fast jeden Tag ein Interview in den letzten Wochen, erzählen Sie Ihre Geschichte, die Geschichte ist ja auch super spannend, aber Sie haben doch auch ein Kalkül dahinter. Also für das schätze ich Sie zu sehr als Unternehmer ein, dass Sie nicht auch sagen, ich muss ja meine Firma auch einem guten Licht darstellen.
Lassen Sie uns das trennen, das Kalkül, jetzt jeden Tag ein Interview, ja, das ist die eine Seite, aber diese ganzen Aktivitäten, wo Sie sagen, ja, das ist diese sozialen Geschichten hier, die entspringen schon meinem innersten Bedürfnis, dafür was zu tun, dass wir hier in der Wirtschaft gerechter verteilen, die Gewinne, die in den Unternehmen erwirtschaftet werden. Die Unternehmen machen teilweise gute Gewinne, schütten Dividenden aus und die Leute haben in Kurzarbeit geschickt. Sieh, das ist kein Marketing-Thema nicht, das ist auch kein PR-Thema nicht. Das ist einfach nur eine dringend notwendige Regulierung, damit man hier keinen Mist baut. So, jetzt zum Thema Interviews geben und Kalkül. Ganz klar, Herr Balte, jetzt im Moment haben wir Krise, Umsatzeinbrüche, heftige Probleme. Jetzt werfe ich alles, was ich habe, in die Waagschale für die Firma. Da gehört dazu, dass wir für 17 Millionen Euro mehr Werbung machen als geplant. Da gehört dazu, dass wir Produkte an Rettungsdienste verschenken. Da gehört aber auch dazu, dass ich mich als Anführer in dieser Firma wieder weiter aus dem Fenster lehne als im Normalbetrieb. Deshalb gibt es Interviews, deshalb gibt es einen Podcast, jetzt wie mit Ihnen. Normalerweise würde ich das nie machen, weil es gar nicht notwendig wäre. Wenn die Geschäfte vernünftig laufen und wir haben unser Wachstum und alles ist stabil, dann muss ein Ernst Prost nicht auf der Brücke hier den großen Wind machen. Ich muss jetzt aber in der Autobild etwas über Liquid Molle steht und über mich oder in der Zeit oder in der Süddeutschen oder jetzt hoffentlich dann auch bei Ihnen, dann hat das natürlich eine Werbewirkung, ganz klar. Deshalb mache ich jetzt Interviews, deshalb machen wir auch diese Home-Stories bei mir zu Hause im Schloss. Gibt natürlich auch mehr her, wie jetzt eine Konferenz oder ein Interview im Rhein-Mittelhaus. Das ist alles Kalkül, aber es sind völlig zwei unterschiedliche Paar Schuhe.
Aber eins fällt mir schon auf, Sie machen das ganz gerne, oder? Ich merke es jetzt hier im Podcast, Sie haben ja Spaß dran, mit Leuten zu diskutieren. Sie haben auch Spaß dran, sich im Schloss ablichten zu lassen. Ist denn bei dieser ganzen kalkulierten Selbstdarstellung auch so ein bisschen Geltungsdrang dabei, der mit Ihrem Werdegang zu tun hat? So, der Maurersohn zeigt es euch mal, ihr wolltet ihn nicht aufs Gymnasium schicken, und aber jetzt zeigt er euch, wohin er es geschafft hat. Will man auch mal zeigen, wie weit man es geschafft hat?
Nö, Herr Walsli, auch klares Nein. Geltung, nein, was heißt, glaube ich nicht, es ist nicht so. Hätte ich Geltungsdrang, dann könnt ihr noch ganz andere Nummern abziehen. Und schauen Sie mal, die letzten 10 Jahre war er verschwunden. Da hat man nichts vom Schloss gesehen, nichts vom Prost gesehen. Da war ich gar nicht existent. Da habe ich meine Arbeit gemacht und fertig war es. Wenn ich heute wollte, ich könnte jeden zweiten Tag auf irgendeinem roten Teppich rumlaufen und könnte mich ablichten lassen. Ich habe kein Facebook, kein, was da heutzutage alles gibt. Das mache ich alles gar nicht. Ich habe keinen Geltungsdrang. Definitiv nicht. Sonst hätte ich das in den 30 Jahren ganz anders aufgezogen, ne? Mit Publicity. Jeden Tag könnte ich was anders machen. Aber ich sehe jetzt sehr wohl als stärkster Panzer auf dem Feld, wenn ich den Vergleich mal bringen darf, dass es jetzt hilfreich ist, wenn ich mich Ernst Prost hier präsentiere und mitarbeite und auch der Öffentlichkeit diese Botschaften rüberbringe. Natürlich steckt inhaltlich schon auch drin etwas Mut machen, den Menschen, die jetzt vielleicht nicht so forsch oder mutig sind wie wir und sagen, komm Kinder, es gibt auch noch die Möglichkeit, in der Krise zu wachsen, die Krise gemeinsam zu überstehen. Nehmt euch ein Beispiel an mir und natürlich auch beispielgebend zu sagen, schau, ich komme von ganz unten, Maurersohn sagen sie immer wieder, bin ganz nach oben gekommen, das Deutschland ist also quasi gar nicht so schlecht, wie man es immer darstellt, dass nur die Reichen Reiche machen und die Armen bleiben alle arm. Ich bin ein lebendes Beispiel dafür, dass soziale Schichten auch durchlässig sind bei uns. Das ist eher eine politische Dimension, auch ganz klar. Aber warum soll er denn die nicht vermitteln wollen? Das darf man doch nicht gleich mit Geltungssicht, Sucht oder mit Narzissmus gleichsetzen. Und Sie jetzt haben, zum Sie dritten die, Punkt ja. von Ihnen, der dritte Punkt von Ihnen, Spaß. Ja, natürlich macht mir das Spaß. Ja, das wäre ja schrecklich, wenn mir meine Arbeit, wozu auch jetzt unser Gespräch gehört, keinen Spaß machen würde. Weil ich habe für mich jetzt mit meinen 63 Jahren entschieden, ich mache nur noch das, was mir Spaß macht. Aber im Umkehrschluss, alles, was ich mache, macht mir halt auch Spaß. Und das ist doch schön. Meine Arbeit macht mir Spaß, der Umgang mit Menschen, mit meinen eigenen Leuten, mit meinen Kunden, mit denen ich Tag und Nacht kommunizieren kann, mit meinen Lieferanten, mit meinen Werbepartnern in den Verlagen, mit Journalisten, mit Redakteuren. Das ist doch jetzt wirklich ganz, ganz klasse. Ich genieße diese Zeit. Auch hier ein ehrliches Wort von mir. Obwohl Krise ist, ich genieße es wirklich. Ich hocke seit 3 Monaten hier in meinem Schlossoffice, arbeite rund um die Uhr, wenn ich müde bin, schlafe. Und wenn es Nachmittag um 3 ist für eine Stunde, dann stehe ich wieder auf, dann wird weiter gebolzt. Lieg wie Molly rund um die Uhr, in der ganzen Welt, 24 Stunden geöffnet, weil wir eben 2/3 unseres Geschäftes außerhalb Deutschlands machen in der Welt. Es ist schön, weil sie mir macht es Spaß. Ja, ich habe den Lauf meines Lebens und ich fürchte mich ehrlich gesagt schon vor der Zeit, wenn dieser Hype vorbei ist.
Wenn die Krise vorbei ist.
Ja, okay. Ehrlich, wenn ich wieder zurück muss
in Normalmodus. Wünscht sich Verlängerung der Krise. Das ist auch eine schöne Schlagzeile. Ich möchte mal zurückkommen zum Thema Mindestlohn. Gerne. Das ist Ihnen ja sehr wichtig, weil Sie es oft thematisieren. Sie sind vielleicht Deutschlands prominentester roter Kapitalist, so nennt Sie mancher. Was mich mal Wunder nehmen würde, womit wir ein bisschen in die Politik reinrutschen thematisch, hat die SPD eigentlich schon mal bei Ihnen angerufen?
Ja, ist auch ein interessantes Ding. Ich habe eigentlich von allen Parteien habe ich Angebote bekommen oder der Wunsch wurde an mich herangetragen, da mitzumachen.
Und? Was war die Antwort?
Ich mag das nicht, weil das sind alles einseitig dimensionierte Parteiprogramme. Jede Partei steht für sich in einem speziellen Ausschnitt, in einer speziellen Disziplin für sehr gute Parteiprogramme und für sehr gute Politik. Aber die Mischung macht's, Herr Walzli. Alles müssen wir zusammenbringen. Die grüne Komponente, die rote Komponente auf alle Fälle, ne? Also sozial. Also meine gute alte SPD, manchmal frage ich mich, wo sind sie denn jetzt gerade wieder? Sind sie wieder nur mit Personal beschäftigt oder mit der Kür des neuen Parteivorsitzenden? Oder kümmern sie sich mal um Arbeiter und um die, die in den Leichtlohngruppen ihre Familien durchbringen sollen?
Ja, sie werden gerade grüner, die SPD. Die Facharbeiter haben sie gerade vergessen, so wie es aussieht.
Naja, wissen Sie, Sie meinen jetzt die aus der Automobilindustrie, oder wie?
Zum Beispiel, ja.
Naja, das ist ja auch so eine Sache. Ne? Wenn die deutsche Automobilindustrie hat letztes Jahr, Herr Walze, 30 Milliarden Gewinn gemacht. Letztes Jahr, 2019. 30 Milliarden Gewinn, ne? Nur die deutsche Automobilindustrie. Das ist ja schon mal ein ordentliches Wort. Ne? Und jetzt kommt die Automobilindustrie her und sagt, okay, jetzt schütten wir mal Dividende aus. Da war die Corona-Krise schon, da hat das Feuer schon richtig gebrannt. Da hat man dann noch Dividenden ausgeschüttet und ist gleichzeitig zum Staat gegangen oder zur Bundesagentur für Arbeit und wollte Kurzarbeitergeld kassieren. Ja. Das ist unanständig. Wie soll er denn sowas nennen, Herr Walzli? Da verbrennen wir jetzt auch nicht mein Maul, aber das kann es doch nicht sein.
Dass man Monate
vorher von 30 Milliarden Gewinnen einen großen Teil ausschüttet an Aktionäre in Form von Dividenden und zur gleichen Zeit sagt man mit der Begründung, ja, ist schon jetzt ein neues Geschäftsjahr. Ja, das ist doch läppisch, das ist doch bloß noch doof, wenn ich sage, das letzte Jahr war super, da schütten wir die Kohle aus und im neuen Jahr, das hat man ja schon vor der Brust, geht es nicht so, ja, da brauchen wir jetzt Kurzarbeitergeld oder Abwrackprämie. Ich bin stolz auf die SPD, dass sie diesen Wunsch der Automobilindustrie nach einer erneuten Abwrackprämie widerstanden hat und nicht wieder hergeht und Steuergelder dafür verwendet, dass in der Automobilindustrie wieder 30 Milliarden verdient werden.
Ich hätte jetzt gedacht, Sie sind schockiert.
Das war ein Statement, oder? Nein.
Ja, absolutes Statement, weil Ihre Kunden leiden natürlich darunter.
Meine Kunden nicht. Sind freie Werkstätten, das sind Autohäuser, das sind Tankstellen, das sind mittelständische Familienbetriebe, die schauen sowieso mal mit dem Ofenrohr ins Gebirge, wenn es ums Verteilen von Subventionen oder Staatszuschüssen geht. Man pampert halt die deutsche Automobilindustrie und die Zulieferer. Das sind aber nicht meine Kunden.
Ja, Herr Altmaier hat gekämpft bis zuletzt. Wir hatten ihn hier im Podcast. Er hat mir erzählt, das sei total schlau und was Gewerkschaften und Firmen und Mitarbeiter gut fänden, das müsse man machen. Er war dann herb enttäuscht, dass er das nicht durchgebracht hat. Das war wirklich ein Novum in Deutschland.
Aber Herr Balzli, schau nochmal, die Zahl ist jetzt nicht erfunden von mir, die können Sie nachlesen, auch in der Wirtschaftswoche. 30 Milliarden Gewinn in 2019. Also der VW-Konzern, der Mercedes und der BMW. Die drei, 30 Milliarden. Die Abwrackprämie damals vor 10 Jahren oder wann das waren 5 Milliarden, die wir ausgegeben haben. Auch von der Sinnhaftigkeit her muss man das Thema diskutieren. Das war ein gewaltiges Strohfeuer. Man hat damals nach der Abwrackprämie, da hat man Hype erzeugt, da wurde natürlich gekauft. Na, jeder, der hat, ich glaube, 2500 Euro bekommen, wenn er sich ein neues Auto gekauft hat. Der Rest, der Bundesbürger und Steuerzahler, hat dann im Grunde genommen 2 Millionen Autofahrern ein neues Auto spendiert, ne, mit diesem Geschenk.
Das kann man sagen. Ja, die meisten haben ausländische Kleinwagen gekauft. Also wir von der Wirtschaftswoche, wir haben diese Autoprämie nicht gefordert.
Ich sehe, Herr Balzli, Sie sind informiert. Ja, sehen Sie. Lass mich auch mal eine Spitze bringen.
Ja, kein Problem.
Richtig, es war noch nicht einmal dieses Instrument damals, die 5 Milliarden, hat noch nicht einmal der deutschen Automobilindustrie geholfen. Es waren die Kleinwagen aus Korea, aus Taiwan und aus Japan und aus Frankreich und Italien. Fiat hat Champagner aufgemacht, weil die deutsche Abwrackprämie den Fiat-Marktanteil erhöht hat und 80% Zulassungszuwachs erzeugt hat. Also da frage ich mich doch, wie kann man denn wieder sowas wollen?
Das stimmt. Ich habe noch eine Frage zu den Staatshilfen.
Ja, gerne.
Prost. Und zwar wird ja unheimlich viel ausgeschüttet. Und ich habe mich nur gefragt, so in dieser Corona-Krise, jetzt hatten wir 12 Jahre Hochkonjunktur und die ganze deutsche Wirtschaft hat kaum ist sie 2 Wochen in der Corona-Krise plötzlich keinen einzigen Euro Reserve mehr und alle sind angeblich pleite. Das kriege ich noch nicht so zusammen, weil ich mit vielen Unternehmen rede, die mir sagen, nein, da ziehen wir durch, wir haben auch keine Kurzarbeit angemeldet und wir nehmen auch keine Staatshilfen, weil man halt als vorausschauender Unternehmer, der hoffentlich ein Geschäftsmodell hat, dann hat man auch Reserven, oder? Auf die man ein bisschen zurückgreifen kann. Kassieren jetzt da viele ungerecht ab? Haben Sie das Gefühl, das ist so das größte Mitnahmeeffektprogramm aller Zeiten, oder wie?
Das ist definitiv so, wie Sie es gerade beschrieben haben. Bin ich voll bei Ihnen, Herr Balzli. Es gibt natürlich, dass man jetzt wieder nicht pauschalieren wird, 2 Unternehmen, die sind im Arsch, formuliere ich auch mal so hart, wenn halt die Politik zusperrt und keiner kommt mehr ins Café oder ins Restaurant oder ins Kino oder ins Hotel, ist Ende. Ne? Und da gibt es welche, die konnten keine Reserven aufbauen. Oder die ganzen Journalisten, Redakteure, Fotografen, mit denen ich gerade arbeite, bei meiner Öffentlichkeitsarbeit im Moment, das sind alles Selbstständige, die haben keine Aufträge. Ende der Durchsage. So, da muss der Staat helfen. Bei diesen vielen, vielen Selbstständigen, Solo-Selbstständigen auch, da kann keine Reserve gebildet worden sein, weil es eben gerade einmal reicht von der Hand in den Mund. Das trifft ja auch dann wieder für viele Arbeiter und Angestellte dazu, die eben nur vom Mindestlohn leben müssen. Da haben wir das Thema wieder. Und dann sagt man mal, Altersarmut, wo kommt die her? Naja, wenn ich mein ganzes Leben arbeite und kann nichts auf die Seite packen, keine Reserven bilden und auch keine Altersvorsorge betreiben, dann falle ich in die Altersarmut und falle damit eben auch wieder dem Steuerzahler zur Last, weil man eben nicht gescheit bezahlt hat, weil die Unternehmen nicht gescheit finanziert haben. Und jetzt kommt das süße Gift dieser Subventionen, dieses süße Gift der Staatshilfen dazu. Wenn jetzt heute einer richtig schlau ist, der muss noch nicht mal kriminell sein, der ist bloß ein bisschen schlau und sagt, okay, ich schicke meine Leute in Kurzarbeit, da gibt es, wenn sie Kinder haben, 67% oder noch länger oder 87%, dann zahle ich noch ein bisschen was auf, daheim wird trotzdem irgendwie ein bisschen gearbeitet, habe die Lohnkosten von der Bagge und kassiere irgendwelche Staatsknete. Das sind die Pakete, die jetzt die Bundesregierung schnürt. Mhm. Welche brauchen es? Ganz klare Aussage dazu. Und welche missbrauchen es? Das ist ein gewaltiges Mitnahmeprogramm für die Schlaumeier dieser Welt. In Berlin wissen wir schon, dass illegal abgegriffen wurde, ne? Weil halt die Behörden nicht mehr mit der Prüfung der Anträge mitkommen. Das kann es doch auch wiederum nicht sein, dass man jetzt mit dem Füllhorn übers Land geht und sagt, jeder, der laut schreit, der kriegt jetzt erstmal ohne Prüfung.
Inzwischen ist es sogar so, dass der Staat sich ja an Unternehmen beteiligt, oder? Jetzt hat er gerade gestern bekannt gegeben, er übernimmt fast ein Viertel von einem Impfstoffhersteller, CureVac. Da fragt man sich natürlich auch, was ist das für eine Politik, oder? Es gibt ja x Impfstoffforschende Firmen, x Biotech-Firmen und eine kauft man und alle anderen nicht. Der Staat spielt da schon eine komische Rolle inzwischen, oder?
Also ich habe, den Herrn Altmaier mal in Berlin getroffen und dann wusste ich nicht so recht, wer er ist, ist ja schon ein bisschen her, dachte erst, der wäre ein SPD-Mann, so wie er gesprochen hat von Staat und überhaupt und diese Verquickung. Ich sage, wer sind Sie? Dann hat er gesagt, Altmaier und CDU und Wirtschaftsminister. Dann sage ich, ja, eigentlich müssen Sie doch irgendwas von Herrn Erhard erzählen und von der strikten Trennung und der freien Marktwirtschaft und so weiter und so fort. Da hat er dann auch für plädiert. Ich war mir bei dem Mann immer nicht ganz sicher, in welche Richtung er jetzt wirklich geht. Ne?
Ja, jetzt geht er gerade Richtung Industriepolitik und gefällt sich darin, alles Mögliche zu fordern.
Herr Prof, schauen Sie mal, bei der Lufthansa hat sich ja jetzt auch die Bundesrepublik eingekauft. Da gibt es auch einen Herrn Thiele aus München, das ist der Hauptaktionär mit 15%, der will das Paket jetzt wieder aufschnüren. Da frage ich mich doch, wie kann denn für 9 Milliarden Euro die Bundesregierung jetzt die Lufthansa pampern und zugleich kommt ein Hauptaktionär, der Herr Thiele, sehr vermögender Milliardär, und hat da noch irgendwelche Wünsche. Ne? Das passt nicht. Also entweder mache ich Systempolitik und sage, freie Marktwirtschaft steht über allem. Ich helfe als Staat nur in Ausnahmesituationen, wenn Not herrscht oder der Konkurs droht, dann kann ich eingreifen. Aber doch jetzt bitte nicht, da sind wir schon nicht mehr weit weg von China, wenn ich mich heute als Staat beteilige an verschiedenen Unternehmen. Diese Biotech-Firma, die Sie gerade ansprachen, das ist der Hauptgesellschafter, das ist der Herr Hopp, meines Wissens. Und das ist auch ein Milliardär. Ja, da so muss doch der Staat jetzt nicht mit 300 Millionen Kapital reinkommen, um Biotechnik zu machen. Oder ich mache es ganz konsequent so, gehe in die andere Richtung, dann sind wir aber in China, wo ich Staatsmarketing betreibe und Staatswirtschaft betreibe. Ne? Das ist dann eine ganz andere Philosophie.
Schauen wir noch so ein bisschen in die Zukunft. Hm. Wie sieht denn Ihr Unternehmen in 10 Jahren aus?
Also ich hoffe, dass ich dann noch lebe, Herr Balzli. Das ist das Erste. Da wäre meinem Herrgott sehr dankbar dafür, wenn er mir noch 10 Jahre gibt bei Gesundheit von Geist und Körper. Das wäre mir schon mal das Wichtigste. Dann sind wir gerade dabei, einzuzahlen, genau auf diesen Zeithorizont 10 Jahre, durch die verstärkten Aktivitäten in dieser Krise, weil wir nicht nur die Krise bekämpfen wollen, sondern auch die Chancen nützen, die jetzt in der Krise stehen. Kommt nur alle 20 Jahre so ein Glücksfall. Da geben wir jetzt einen Haufen Geld dafür aus, damit wir nicht nur in Deutschland Marktführer werden, da sind wir schon seit 10 Jahren, sondern auch in anderen Ländern. Da stehen wir teilweise kurz davor, Spanien, Portugal, da haben wir eigene Niederlassungen, in Russland sind wir kräftig unterwegs, auch in China, in Asien, in 150 Ländern dieser Welt.
Und jetzt kommen wir zur Preisfrage. In 10 Jahren, sind Sie dann noch Geschäftsführer von Likimoli oder schneiden Sie im Schloss Park Rosen?
Herr Walter, das hängt von 3 Leuten ab. Der erste ist unser Herrgott, ich glaube, der hat die größten Trümpfe in der Hand. Der zweite ist der Reinhold Wirth, der kann mich jetzt entlassen, nachdem ich die Firma an ihn verkauft habe. Und der dritte bin ich selber, weil es ja meine eigene Entscheidung ist, ob ich weitermache oder nicht.
Aber so wie ich Sie kenne, möchten Sie am liebsten waagerecht aus dem Büro getragen werden, oder wie?
Ah, ich habe letztes Mal einem Kollegen von Ihnen auch in einem Interview gesagt, also wahrscheinlich wird es so sein, dass ich irgendwann mal in meinen Cowboy-Stiefeln sterbe, dass der Schädel auf die Schreibtischplatte knallt und meine Sekretärin dann halt irgendjemand holt, der mir rausträgt. Ne? Kann passieren. Wissen wir nicht.
Ich habe noch 2 Fragen. Ihre beste Entscheidung in Ihrem Leben war was?
Die beste Entscheidung in meinem Leben? Oh, lieber Gott. Da müsst ihr jetzt viel von Frau und Sohn und Kind und sowas erzählen. Ne?
Also ja, aber das ist ja dann schon...
Geht eher in die Richtung, ja, Familie und Freunde und Werte. Gut.
Und Ihr größter Fehlentscheid?
Also ich glaube, ich mache so viele Fehler, die kann ich Ihnen alle gar nicht aufzählen. Unterm Strich
aber
ist wichtig, dass man
mehr
Gutes tut als Schlechtes tut, dass man weniger Fehler macht, als richtige Entscheidungen fällt. Aber ich hätte jetzt da keinen einzigen Fehler, dem ich den Platz auf dem Fehlerthron vergönnen würde.
Vielen, vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Ich hoffe, dass wir uns spätestens in 10 Jahren nochmal hören, um dann Ihre heutigen Antworten zu überprüfen.
Gerne, Herr Balzli. Alles Gute für euch. Servus.
Ja, liebe ZuhörerInnen, wie haben Sie den Podcast gerade gefunden? Fürchterlich langweilig oder total inspirierend? Was auch immer Ihre Meinung zu dem Wirtschaftswoche-Podcast ist und vor allem zum Chefgespräch, das interessiert uns. Wir wollen uns verbessern und wir hören natürlich auch gerne Lob. Ich würde mich freuen, wenn Sie an der Studie zu unserem Podcast teilnehmen. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Kritik, Fragen und Anmerkungen sind sehr gern gesehen, damit wir Ihnen noch bessere Podcasts liefern können.
Das war Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli. Unser Podcast wird produziert von Sandra Boyko, Anna Hönscheid und Ellen Kreuer. Neue Folgen erscheinen immer freitags. Wie Sie unseren Podcast abonnieren können, dazu finden Sie alle Informationen unter vivo.de/podcast. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.